Moin und herzlich willkommen zu meiner 60. Episode meiner 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Heute halte ich das Buch Ikigai in meinen Händen, gesund und glücklich 100 werden, aus dem ich meine persönlichen Top 3 Learnings mit dir teilen werde. Mein Name ist Martin Trositz und ich habe vor mittlerweile knapp 4 Jahren die Entscheidung getroffen, mein Leben in die Hand zu nehmen und nochmal richtig ordentlich umzukrempeln. Ursachen dafür waren einerseits private Schicksalsschläge, aber auch Erfahrungen. Es war aber auch ein Gefühl der beruflichen Stagnation, der mangelnden Weiterentwicklung und der damit einhergehenden Frage, ist das wirklich alles? Und im Zuge der letzten 4 Jahre habe ich mir erlaubt, mich beruflich nochmal völlig neu auszurichten. Mein soziales Umfeld hat sich sehr stark gewandelt und auch meine Prioritäten haben sich verschoben, ganz stark auch in Richtung meiner Familie. Aber auch meine persönliche Suche nach dem, was mich ausmacht, nach dem, was ich beitragen kann zur Welt, nach dem, was meine Leidenschaft ist, ist ein ganz steter Begleiter geworden der letzten 4 Jahre. Und dazu lese ich viele Bücher, in der Regel Sachbücher aus der Region Persönlichkeitsentwicklung, viele Biografien und habe angefangen, meine Learnings aus diesen Büchern in Form dieses Podcasts zu konservieren und zu teilen und bringe damit irgendwie meine Leidenschaft Lernen und Lehren zum Ausdruck. Und dieser Podcast ist damit auch ein Begleiter und eine Dokumentation meines Wandels, meiner persönlichen Transformation. Und ich hoffe, mit meinen persönlichen Einsichten auch dir ein bisschen Inspiration zu spendieren für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Und das Buch Ikigai, das ist mir empfohlen worden von einer Hörerin, die nämlich eine sehr konkrete Anfrage gestellt hatte, ob ich denn mal ein Ikigai-Buch mir anschauen könnte, um es dann vorzustellen. Und ich hatte das Konzept Ikigai schon mal gehört, auch so ein bisschen grob erfasst. Ich wusste also schon, worum es ging, aber hatte mich vorher nie intensiv damit beschäftigt und fand es aber spannend, habe diesen Faden aufgenommen und dann auch direkt mehrere Bücher rausgesucht und das Buch, das mir empfohlen wurde, war allerdings auf Englisch. Und weil ich abends im Bett lese und mir Englisch und das Übersetzen dann abends zu anstrengend ist, habe ich mich für eine deutsche Version entschieden und zwar von den Autoren Francesc Miral und von Hector Garcia und dementsprechend möchte ich mich auf dieses Buch beziehen, welches ich auch jetzt gerade erst relativ frisch vor knapp 1-2 Wochen zu Ende gelesen habe. Dementsprechend sind die Eindrücke noch recht aktuell und ich möchte gleich zu meinen Top 3 Learnings übergehen, nachdem ich aber noch einmal ganz kurz ein bisschen was zum Hintergrund des Buches erläutert habe. Das Buch würde ich jetzt mal so in die Kategorie Easy Read hineinpacken. Das sind so bummelig 220 Seiten, die sehr angenehm und auch recht schnell zu lesen sind. Insgesamt kommt das Werk mit 9 Kapiteln daher, die nicht logisch aufeinander aufbauen. Das heißt, man kann das auch mal zur Seite legen, wenn man vielleicht im Urlaub ist. Man findet einen relativ schnellen Wiedereinstieg. Und wie gesagt, bei mir waren das, glaube ich, 4 oder 5 Abende, in denen ich dieses Buch weggeatmet habe. Und diese 9 Kapitel handeln natürlich einmal von der Philosophie des Ikigai und dann gibt es aber auch Kapitel wie zum Beispiel Anti-Aging-Rezepte oder die Weisheit der 100-Jährigen und ein paar Dinge dazu möchte ich natürlich gleich ausführen. Die beiden Autoren sind auch, so wie ich es verstanden habe, jetzt nicht unbedingt die hauptberuflichen Autoren, sondern mehr oder weniger Quereinsteiger. Francesc Miral ist oder war Musiker und Verleger und Hector Garcia ist Softwareentwickler, der seit über 20 Jahren in Japan lebt. Und die beiden Dudes haben sich auch in Japan getroffen und irgendwie, also zufällig, haben beide sich ausgetauscht über das Thema Ikigai, waren in ihrer Neugierde geweckt und sind dem Hintergrund dieser Philosophie und dieses Konzeptes irgendwie mal auf den Grund gegangen. Und ich spoilere schon mal ein wenig. Ikigai ist vereinfacht gesagt eigentlich das fernöstliche Konzept des Sinn des Lebens und wird vor allen Dingen sehr häufig in Zusammenhang gebracht mit den Bewohnern Okinawas. Und Okinawa ist eine japanische Insel und wird auch die Insel der Hundertjährigen genannt, weil dort die meisten Hundertjährigen pro 100.000 Einwohner leben. Und eine Ursache für diese Langlebigkeit ist unter anderem auch Ikigai, also den Sinn des Lebens für sich gefunden zu haben. Und dementsprechend möchte ich dir jetzt gleich in meinen Top 3 Learnings im ersten Schritt das Konzept Ikigai auch wirklich mal dezidiert vorstellen. Möchte dann in meinem Learning Nummer 2 eingehen auf das Thema Logotherapie. Das ist ein wenig der Brückenschlag in die westliche Welt und möchte dann in meinem dritten Learning mit dir eine Geschichte teilen, die ich genannt habe Sushi in der U-Bahn. Und somit steigen wir ein in das Konzept des Ikigai, mein Learning Nummer 1. Und dann möchte ich zuerst einmal auf Seite 19 folgende Zeilen vorlesen. Was macht dein Leben lohnenswert? Den Japanern zufolge hat jeder Mensch ein Ikigai, was ein französischer Philosoph mit Raison d'être übersetzen würde, also der Sinn des Seins. Manche Menschen haben es gefunden, sind sich ihres Ikigai bewusst, andere tragen es in sich, suchen aber noch danach. Das Ikigai ist in unserem Inneren verborgen und wir müssen geduldig forschen, um bis in die Tiefe unseres Wesens vorzudringen und es zu finden. Laut den Einheimischen von Okinawa, der Insel mit der größten Anzahl Hundertjähriger auf der Welt, ist Ikigai das, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen. Ein klar umrissenes Ikigai zu haben, eine große Leidenschaft, schenkt uns Zufriedenheit und Glück und gibt unserem Leben einen Sinn. Wer eine Zeit lang in Japan lebt, staunt immer wieder über das aktive Leben, das die Menschen dort auch noch im Rentenalter führen. Viele Japaner gehen im Grunde nie in den Ruhestand, sondern arbeiten, solange ihre Gesundheit es zulässt, weiterhin in dem Bereich, der ihnen gefällt. In Japan gibt es eigentlich gar kein Wort für in Rente gehen, im Sinne eines endgültigen Rückzugs aus dem aktiven Leben, wie das bei uns im Westen der Fall ist. Dan Büttner, Journalist bei National Geographic und Japan-Kenner, behauptet, ein Lebensziel zu verfolgen, ist in dieser Kultur so wichtig, dass die Menschen unsere Vorstellung von Ruhestand gar nicht haben. Also Ikigai, der Grund, warum wir morgens aufstehen und was unserem Leben einen Sinn spendet. Und ich möchte jetzt gleich das Konzept des Ikigais ein bisschen näher begründen, möchte an dieser Stelle aber schon mal einschieben, dass das zwar alles sehr rosig klingt, mir aber zumindest auch im Zuge des Buches noch nicht ganz klar wurde, inwieweit sich jetzt die Bewohner von Okinawa hinsetzen und ihr Ikigai so wirklich ausarbeiten. Mein persönlicher Eindruck war, dass die Menschen auf Okinawa schon sehr stark sinnerfüllt sind durch ihre Tätigkeit, die sich vor allen Dingen aber dadurch kennzeichnet, dass sie sich sozial engagieren und dass das Leben auf der Insel auch zur Folge hat, dass man sich gegenseitig unterstützt und füreinander einsetzt. Das kommt meines Erachtens nach in dem Buch und auch jetzt in dem tatsächlich gelebten Konzept des Ikigai gar nicht so stark zum Tragen. Aber wie gesagt, in dem Intro zu dem Kapitel wurde halt schon beschrieben, dass die Japaner den Prozess des Ikigai-Findens wohl sehr bewusst steuern und durchführen, auch wenn für mich jetzt so ein bisschen der Zusammenhang zu den hundertjährigen Okinawa da nicht sofort hundertprozentig gegeben ist. Und wie finde ich jetzt mein Ikigai? Wenn du nach Ikigai googelst, wirst du sehr wahrscheinlich sehr schnell eine grafische Darstellung finden. Und zwar sind das am Ende 4 Kreise, die sich überschneiden. Und in der Mitte, also die Schnittmenge der 4 Kreise, dort steht drin Ikigai. Und das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie die Farbenlehre im Kunstunterricht. Da hat man ja auch dann mehrere Kreisdiagramme, die dann übereinander lappen. Und da haben wir in dem einen Kreis gelb, in dem anderen Kreis haben wir blau, Ne? Und in dem überlappenden Bereich, da haben wir Grün. Ja, und wir bewegen uns quasi im grünen Bereich, nur halt, dass wir nicht nur zwei Kreise haben, sondern insgesamt vier. Und das Ikigai ist also die Schnittmenge, also die Kombination aus insgesamt vier Lebensbereichen. Und diese Lebensbereiche lauten Leidenschaft, Aufgabe, Berufung und Beruf. Also die Schnittmenge von Leidenschaft, Aufgabe, Beruf und Berufung sind dein Ikigai. Und was ich an dieser Stelle interessant finde, ist es halt, dass es nicht nur darum geht, was bereitet mir irgendwie Freude, ja, also Stichwort Leidenschaft, sondern es geht auch so ein bisschen auf den Blick, was braucht denn eigentlich die Welt? Was kann ich denn der Welt liefern? Was kann ich der Welt spendieren? Was kann ich vielleicht auch monetarisieren, um es am Ende auch mal sehr deutlich zu sagen? Also hier fließt hier ein ökonomischer Faktor mit rein, den man sehr häufig so im Bereich der Selbstfindung und im Bereich des Lebenssinns gar nicht so stark mit einbezieht. Und ich bin ja selbstständig und ne, das seit über 20 Jahren und beschäftige mich ja immer wieder mit der Frage, was treibt mich an, was sind meine Leidenschaften und wie gibt es eine Möglichkeit, damit natürlich auch irgendwie mein Auskommen zu gestalten. Und ja, deswegen finde ich auch, dass ich das sehr ehrlich und auch schön und auch ganz gut, dass in diesem Ansatz auch also der Blick auf die Welt und was die Welt braucht mit einfließt. Und jetzt kann man noch ein bisschen weiter diese Grafik auffächern, Ikigai, wie gesagt, als Schnittmenge von Leidenschaft, Aufgabe, Beruf und Berufung. Wir könnten uns jetzt ja die Frage stellen, was ist denn meine Leidenschaft? Ja, und dann kann man auch wieder in diese Kreise hier hineinschauen und meine Leidenschaft ist das, worin ich gut bin, kombiniert mit dem, was ich liebe. Das, was ich liebe und das, was die Welt braucht, könnte meine Aufgabe sein. Das, was die Welt braucht und wofür man mich bezahlen könnte, ist gegebenenfalls meine Berufung. Und das, wofür man mich bezahlt und worin ich gut bin, ist sehr wahrscheinlich mein Beruf. Ja, und so kannst du dir Ikigai erst einmal vorstellen, grafisch. Und ich finde erstmal generell diese grafisch irgendwie sehr plausibel. Es hat meine Neugierde geweckt und hat natürlich auch in mir wieder so Fragen ja, angetriggert, wie zum Beispiel, was liebe ich denn wirklich? Was ist denn meine Leidenschaft? Und was glaube ich, braucht die Welt von dem, was ich kann? Und ich wurde natürlich im weiteren Verlauf des Buches schon dazu inspiriert, über einige Teilbereiche nachzudenken. Aber mir fehlte im Laufe des Buches auch so ein bisschen die konkrete Anleitung, wie ich das jetzt machen kann, wie ich also dieses Ikigai ergründe und ja, wenn das Buch das halt nicht für mich macht, dann, wie heißt es so schön, dann mache ich es mir halt selbst. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Workbook gebaut und zwar mit dem Ziel, durch Reflexionsfragen diese vier Einzelbereiche mir zu erschließen, um darauf aufbauend Schnittmengen zu bilden, um daraus dann ein Ikigai zu formulieren. Und ja, natürlich habe ich mich von ChatGPT hier unterstützen lassen, aber ich habe natürlich die Reflexionsfragen mir vorschlagen lassen, habe sie selbst probiert, habe einige verworfen, habe einige umformuliert, habe die Reihenfolge verändert und habe am Ende das alles in ein Workbook gepackt, was ich durchgearbeitet habe und kann zumindest mal den aktuellen Status quo mit dir teilen, den ich da jetzt rausgearbeitet habe. Schon mal mit dem Hinweis, dass diese Formulierung sich auch in den Nuancen in den letzten Tagen natürlich regelmäßig verändert hat. Aber ich bin ziemlich happy mit dem Ergebnis und möchte das mal ganz gern mit dir teilen. Ich komme nämlich auf mein persönliches folgendes Ikigai. Ich, Martin Trositz, inspiriere Menschen durch meinen Content, Workshops und Coaching, um ihnen neue Perspektiven und Klarheit für ihre persönliche Entwicklung zu geben. Mit meinem Fingerspitzengefühl, meiner strukturierten Arbeitsweise sowie der Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu vermitteln, helfe ich ihnen, Selbstvertrauen und Lebensfreude zu entfalten und finde darin selbst Erfüllung und berufliche Stabilität. Und das war jetzt mal so der Status quo meines persönlichen Ikigai ist und möchte aber hier schon nochmal anmerken, dass man sehr wahrscheinlich mit so einer Formulierung niemals fertig ist. Aber dient mir das jetzt gerade als Kompass? Ist das etwas, was mich antreibt? Ist das etwas, was mich motiviert, an dem ich mich orientieren kann? Und dann sage ich, ja, das ist etwas, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich mir die Mühe gemacht habe, das für mich herauszufinden. Und ja, ich bin ja ein Menschenfreund. Natürlich behalte ich das nicht nur für mich, sondern ich stelle natürlich auch dir frei, dieses Workbook zu verwenden, um dich auf die Suche zu begeben nach deinem persönlichen Ikigai. Also, wenn du Lust hast, dieses zu ergründen, dann findest du in den sogenannten Shownotes dieses Podcasts, also irgendwo in der Beschreibung, einen Link. Ich habe das PDF hochgeladen auf meiner Lernplattform. Das sind 25 Seiten. Natürlich habe ich da meine Liebe zum Detail wieder mal ausgelebt. Und es ist ein PDF, das du dir einfach ausdrucken kannst, um es zu bearbeiten. Es ist aber auch als Formular direkt bearbeitbar. Und ja, wenn du Lust hast, schau da mal rein. Und wenn du super viel Lust hast, dann teile auch gerne dein Ikigai mit mir. Du kannst es mir gerne auf unterschiedlichsten Kanälen zukommen lassen. Ich bin immer, ja, interessiert daran, mit Menschen in den Austausch zu kommen. Und wenn du einfach Ratschläge hast, wie ich vielleicht das noch weiter optimieren oder verändern, bearbeiten könnte, dann gib mir gerne Bescheid. Und ich hoffe, damit auch dir eine nützliche Hilfestellung zur Verfügung stellen zu können auf der Suche nach einem erfüllten Leben. Und damit schließe ich erstmal mein Learning Nummer 1 mit der Vorstellung des Konzeptes von Ikigai und leite über zu meinem Learning Nummer 2, welches den Namen trägt, Logotherapie. Und bevor ich jetzt die Textstelle gleich verlese, möchte ich noch ein paar Infos geben, ein paar Hintergrundinformationen, um den Kontext dieses Themas ein bisschen besser einordnen zu können, weil, wie bereits erwähnt, es geht hier ein wenig um den Brückenschlag vom fernöstlichen Ikigai hin in die westliche Welt. Und die Logotherapie, die auch manchmal Existenzanalyse genannt wird, ist eine psychologische Behandlungsform, die entwickelt wurde, initiiert und auch praktiziert durch Viktor Frankl. Und Viktor Frankl hat eine Annahme getroffen, die da lautet: Die Suche nach dem Lebenssinn ist bei jedem Menschen eine elementare Kraft, die ihn darin befähigt, seine Ziele zu erreichen. Ja, also frei nach Nietzsche: Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und ja, Viktor Frankl musste diese Erfahrung, diese Weisheit, diese Annahme am eigenen Leib erfahren und das auf die wirklich schlimmstmögliche Art und Weise. Viktor Frankl war Österreicher und er war Jude, lebte ja in der Zeit auch des Zweiten Weltkrieges und war in dieser Phase viele, viele Jahre im KZ, hat dort die schlimmsten Dinge erlebt, die man sich nur ausmalen kann, hat diese Phase überlebt, hat im KZ auch selbst als Psychiater gearbeitet und ja, in dieser Phase natürlich irgendwie das Allerschlimmste erlebt, was man sich nur vorstellen kann. Er hat seine Frau, seinen Bruder, Vater, Mutter, alle verloren und trotzdem aber irgendwie einen Weg gefunden, diese Phase, dieses Leid, diese unvorstellbaren Qualen zu überstehen. Und ein ganz wesentlicher Aspekt, der ihn halt motiviert hat, weiterzumachen, war halt, dass er einen Sinn in seinem Leben hatte und er seine Logotherapie vorher schon begründet hatte, sie weiter fortführen wollte und für sich gesagt hat: Ich kann zwar jetzt irgendwie nichts an den äußeren Umständen ändern, ich kann daran nichts machen, aber meine innere Haltung, wie ich damit umgehe, das bleibt ja meine letzte Bastion. Und er hat halt die Hoffnung sich niemals nehmen lassen. Und er hat auch über diese Phase oder über diese Erfahrung ein Buch geschrieben, das ich auch schon gelesen habe. Das Buch trägt den Namen Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein sensationelles Buch, habe ich auch schon vor geraumer Zeit mal gelesen. Ich habe ja nicht die Möglichkeit, hier alle Bücher vorzustellen, aber dieses Buch von Viktor Frankl ist auf jeden Fall auch sehr, sehr inspirierend. Und ne, mit diesen Hintergrundinfos möchte ich jetzt zumindest mal in meine Textstelle hineinspringen. Da steht nämlich auf Seite 57, korrigiere 75, zum Thema Logotherapie geschrieben wie folgt. Zu seinen Erkenntnissen war Viktor Frankl durch die existenzielle Erfahrung gelangt, die er einst selbst als Kfz-Häftling in Auschwitz gemacht hatte. Alles kann einem Menschen genommen werden, schrieb er, außer einer Sache, der letzten menschlichen Freiheit, seine Haltung in jeder vorgegebenen Situation zu wählen, seinen eigenen Weg zu wählen, seinen eigenen Weg zu gehen. Diese Erfahrung musste er allein ohne fremde Hilfe machen, aber sie diente ihm in seinem Leben als Antrieb. Und in diesem Buch wird jetzt beschrieben, wie so eine logotherapeutische Behandlung abläuft. Und das Kapitel trägt auch den Namen, oder dieser Abschnitt trägt den Namen, die Sinnsuche. Und damit haben wir ja wieder so ein bisschen den Brückenschlag auch zum Ikigai. Denn ich habe diese Phasen dieser logotherapeutischen Behandlung mir durchgelesen und habe zumindest einige Aspekte wiederentdeckt, auch in meinem persönlichen Leben, auch in dem, was ich bei anderen Menschen beobachte und miterlebe. Und vielleicht hörst du mal bei diesen Phasen aufmerksam zu und hinterfragst dich, hast du davon schon mal etwas erlebt oder wo steckst du vielleicht jetzt gerade, um dann mit mir gemeinsam daraus abzuleiten, was man machen könnte. Also, die logotherapeutische Behandlung durchläuft die folgenden fünf Phasen. Phase 1. Der Betroffene empfindet innere Leere, Frustration oder Angst. Phase 2. Der Therapeut hilft ihm zu erkennen, dass er sich ein sinnerfülltes Leben wünscht. Phase 3. Der Betroffene entdeckt einen Sinn in seinem Leben bzw. in der gegenwärtigen Lebensphase. Phase 4. Er entscheidet aus eigener Willenskraft, ob er dieses Los annimmt oder nicht. Und Phase 5. Der neue Lebensimpuls hilft ihm, Hindernisse und Leid zu überwinden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das, was hier beschrieben wird in der logotherapeutischen Behandlung, dass das einfach ein Bestandteil unser aller Leben ist, dass das ein sich immer wieder wiederholender Prozess ist, in dem wir sicherlich immer wieder mal Lebensphasen haben, in dem wir eine gewisse innere Leere, Frustration oder Angst verspüren. Und ich glaube, dass die ganz große Frage häufig ist, was mache ich daraus? Und hier geht es ja darum, dass der Therapeut dem Patienten in diesem Fall dann den Hinweis gibt und versucht zu vermitteln, dass diese innere Leere die Sehnsucht ist nach einem sinnerfüllten bzw. sinnerfüllterem Leben. Und ich glaube, dass ich sehr häufig schon in meinem Leben an solch einem Punkt stand und viele Jahre sehr häufig das zur Seite geschoben habe und irgendwie so nach dem Motto Augen zu und durch. Und ich habe in meinem Intro ja gesagt, dass vor 4 Jahren dann so ein Moment war, wo ich gesagt habe, ey, es ist einfach ein Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr weitermachen möchte wie gehabt, und habe für mich reflektiert und auch selbst erkannt, dass ich zwar super toll beschäftigt bin, dass ich viel mache, dass ich viel arbeite, dass auch viel bei rumkommt. Ich habe das auch alles gerne gemacht, aber große Frage, kann ich daraus Erfüllung schöpfen? Und durfte mir eingestehen, nein. Und das hat mich natürlich noch weiter erstmal frustriert, hat aber auch mir irgendwie auch wieder einen Sinn gegeben, weil ich gesagt habe, ja, der Moment und diese Situation, in der du dich jetzt selber hinein manövriert und gearbeitet hast, ist vielleicht genau der Punkt, an dem du sein musstest, kommen musstest, damit das Leben dich anstupst und sagt, pass mal auf, Hase, mach dich mal auf den Weg, löst dich mal von Erwartungshaltung, guck mal, was wirklich wichtig ist für dich, und dann nimm dein verdammtes Leben nochmal in die Hand. Denn ich werde nicht müde zu sagen, dass unser Leben ein unfassbar wertvolles Geschenk ist und dass wir selbst in der Hand haben, darüber zu entscheiden, was wir daraus machen. Und vielleicht befindest du dich ja auch in einer Phase, in der vielleicht du einige Begrifflichkeiten, die ich gerade genannt habe, wiedererkennst, in denen du reflektierst. Und vielleicht kann ja auch Ikigai oder sogar mein dazugehöriges Workbook ein Tool sein, das dir jetzt gerade in dieser Phase ein wenig Orientierung spendiert und dich ja, motiviert, dich antreibt, deinen Weg weiterzugehen und vielleicht auch das, was du gerade als Frust oder Stress oder Angst wahrnimmst, das zu überwinden, sowie auch Viktor Frankl das Allerschlimmste, was man sich wahrscheinlich so vorstellen kann, überwinden konnte, weil er ein gewisses Warum für sich entwickelt hat. Und damit möchte ich mein Learning Nummer 2 schließen und springe über zu meiner Geschichte, zu meinem Learning Nummer 3, die da lautet: Sushi in der U-Bahn. Und damit verlassen wir vielleicht mal wieder ein gerade etwas schwermütiges Thema, wieder etwas hin zu etwas Fröhlicherem. Denn diese Geschichte in diesem Buch ist eingebettet in das Kapitel zum Thema Flow-Gefühl. Und da werden Menschen vorgestellt, sogenannte Takumi, Menschen, die einfach ein sehr hervorragendes handwerkliches Können an den Tag legen, also Meisterschaft erlangt haben in ihrer täglichen Arbeit. Und ich lese vor, wie folgt auf Seite 117. Ein weiteres Beispiel für einen Takumi, in diesem Fall einen Vertreter der Kochkunst, zeigt der Dokumentarfilm Jiro und das beste Sushi der Welt. Der Protagonist des Films besitzt ein kleines Sushi-Restaurant in der U-Bahn-Station Ginza und bereitet dort seit über 80 Jahren Tag für Tag Sushi zu. Er und sein Sohn gehen immer selbst zum Fischmarkt und suchen sich dort den besten Fisch für ihr Restaurant aus. Im Film sieht man, wie Jiros Sohn lernt, Tortilla für das Tortilla-Sushi zuzubereiten. Trotz etlicher Versuche ist sein Vater nie zufrieden. Man erfährt schließlich, dass der Sohn erst nach jahrelangem Üben die Anerkennung seines Vaters bekam. Warum aber gibt der Sohn niemals auf? Langweilt es ihn nicht, jeden Tag Omelette zu braten? Sowohl Jiro als auch sein Sohn sind Handwerker der Küche. Beim Kochen sind sie im Flow. Sie langweilen sich nicht. Wenn sie Essen zubereiten, gehen sie ganz in ihre Arbeit auf. Kochen ist für sie das Glück, ihr Ikigai. Sie haben gelernt, ihre Arbeit zu genießen, sie zu einem Vergnügen zu machen, bei dem die Zeit stehen bleibt. Vater und Sohn verbindet eine enge Beziehung, die beiden hilft, die täglichen Anforderungen zu bewältigen. Dass sie in einer ruhigen Umgebung und ohne Stress arbeiten, fördert überdies ihre Konzentration. Nicht einmal, als ihr Lokal eines Tages von Michelin zum besten Sushi-Restaurant der Welt gekürt wurde, haben sie erwogen, weitere Restaurants zu eröffnen oder ihr Geschäft zu erweitern. In ihrem kleinen Lokal in der Metrostation Ginza steht eine Theke, an der nicht mehr als 10 Kunden bewirtet werden können. Wichtiger als das Geld sind der Familie Jiro die Bedingungen und das Umfeld, in dem sie im Flow arbeiten und das beste Sushi der Welt zubereiten können. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich mir mal versucht vorzustellen, so einen Sushi-Laden in der U-Bahn. Ich bin ja auch hier in Hamburg regelmäßig in der U-Bahn unterwegs und habe versucht, mir vorzustellen, wie so eine kleine Sushi-Bude mit 10 Plätzen dann auf einmal so einen Michelin-Stern erwirbt und habe mir so vor Augen geführt, habe mich gefragt, was glaube ich, was würde dann passieren? Und irgendwie kommt sofort in meinen Kopf, ja, skalieren, skalieren, skalieren. Ja, wir müssen irgendwie neue Filialen aufmachen. Wir machen am besten gleich eine Kette draus. Vielleicht machen wir auch noch Franchise, dies, das. Also ich war irgendwie sofort in so einem Modus von, ja, lass uns diese Nummer mal groß machen. Und ich fand irgendwie charmant, dass diese Geschichte eigentlich genau das Gegenkonzept zur Skalierung darstellt und war für mich auch irgendwie ein willkommener Reminder. Denn auch ich bin selbstständig und auch ich bin natürlich dauerhaft damit beschäftigt, meine eigenen Prozesse irgendwie zu optimieren, idealerweise auch zu automatisieren und mir auch immer wieder den Kopf darüber zu zerbrechen, wie ich skalierbare Produkte irgendwie erstellen könnte. Also Produkte, die auch irgendwie funktionieren ohne mich. Und das ist natürlich relativ schwierig. Als Trainer und Coach bin ich natürlich im People's Business und das ist sehr stark gebunden an meine persönliche Arbeit, an meine persönliche Anwesenheit. Und dementsprechend ist das schon etwas, was mich beschäftigt. Und ich glaube auch, dass man als Trainer und Coach oder Berater so oder so dauerhaft bombardiert wird mit Werbung und Angeboten zum Thema skalieren, skalieren, skalieren. Also es vergeht kein YouTube-Video, wo im Übergang nicht irgendwie einer der Baulich-Brüder mich anlacht und sagt, hier, wir machen die Nummer riesig. Aber die Geschichte vom Sushi in der U-Bahn hat mich nochmal daran erinnert, einfach mal locker durch die Hose zu atmen und nicht in der Skalierung das Ziel meiner Selbstständigkeit zu sehen, sondern einfach meinen Weg weiterzugehen und diesen Weg bereits als Ziel zu interpretieren. Also gar nicht auf etwas hinzuzuarbeiten, Skalierung, 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 sondern mich darauf zu konzentrieren, dass das, was ich tue und dass meine täglichen Bemühungen doch eigentlich schon das Ziel sind. Und ich darf wirklich sagen, also natürlich ist dieser Kalenderspruch, der Weg ist das Ziel. Ich bin da nicht immer, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass ich dem Spruch, der Weg ist das Ziel, auch unternehmerisch gesehen, noch nie so nah war, wie jetzt gerade nach den 4 Jahren, die ich jetzt gerade hinter mir habe. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wenn wir alle das genießen können, was wir tun, dann geht es uns wahrscheinlich besser als 90-95% der Weltbevölkerung. Und wenn dem noch nicht so ist, dann wirst du wahrscheinlich auch Wege finden, wie du das, was du tust, gegebenenfalls ändern könntest, anpassen könntest, um ja mehr Freude zu entwickeln in deinen täglichen Bemühungen. Und auch hier gilt natürlich nicht alles auf einmal, also nicht alles von heute auf morgen verändern, aber vielleicht könntest du, angeregt durch das, was ich dir gerade erzählt habe, mal darüber nachdenken, welche Aufgaben du liebst, in welchen Aufgaben du in einen Flow-Zustand kommst und ja, wie du davon einfach mehr in deinem Leben hast. Und natürlich muss ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal den Hinweis geben, ja, ein paar spannende Reflexionsfragen findest du natürlich selbstverständlich auch in meinem Ikigai-Workbook. Das findest du als Link in meinen Shownotes. Und damit möchte ich es auch belassen mit meinen Top 3 Learnings zum Buch Ikigai. Und bevor ich diese nochmal für dich zusammenfasse, möchte ich ja dich nochmal dazu aufrufen, nur für den Fall, wenn du bis hierhin etwas gelernt haben solltest oder wenn ich dich zum Nachdenken anregen konnte, dann freue ich mich natürlich über deine positive Resonanz sehr, sehr gerne auf Spotify in Form einer 5-Sterne-Bewertung. Und diese 5-Sterne-Bewertung geht ehrlich gesagt ziemlich einfach. Das kostet dich 10 Sekunden. Das kannst du machen, während du mir jetzt hier gerade zuhörst. Du kannst einfach meine Podcast-Show öffnen und wenn du da nach oben scrollst, dann siehst du auch das Podcast-Bild. Da sitze ich da mit so einem Büchlein rum. Und da findest du eine Glocke, da findest du ein Zahnrad und rechts daneben, da sind 3 Punkte für ein weiteres Menü. Und wenn du da draufklickst, dann findest du dort Show bewerten. Und wenn du Lust hast, ein bisschen Liebe dazulassen, dann spendiere mir gerne 5 Sterne. Und wenn du darüber hinaus irgendwelche Ratschläge für mich hast, wenn du Inspirationen hast für Bücher, die ich vielleicht mal vorstellen darf, dann nutze gerne die Kommentarfunktion bei Spotify und dann wirst du mich darüber erreichen. Und nun bleibt mir noch zusammenzufassen, was ich persönlich herausgezogen habe aus dem Buch Ikigai. Learning Nummer 1, Ikigai selbst. Also das japanische Konzept des Lebenssinns, der Grund, warum du morgens aufstehst. Und dein Ikigai ist die Schnittmenge aus deiner Leidenschaft, deiner Aufgabe, deinem Beruf und deiner Berufung. Und ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter aggregieren, woraus zum Beispiel deine Leidenschaft besteht. Das ist wiederum die Schnittmenge aus dem, worin du gut bist und dem, was du liebst. Und so kann man sich über auch Reflexionsfragen seine Leidenschaft, Aufgabe, Beruf und Berufung irgendwie herleiten, um dann Schnittmengen zu finden, zu suchen, zusammenzufassen und dann auch vielleicht sogar ein Ikigai auszuformulieren. Und ja, mit dem Hinweis, dass dein Ikigai auch kein statisches Konzept ist, sondern ganz im Gegenteil, es ist dynamisch. Das kann sich natürlich auch im Laufe deines Lebens in Abhängigkeit der Lebensphase verändern. Und ich habe mir selbst ein Workbook gebaut, weil im Zuge des Buches mir die Anleitung nicht klar genug war und habe ja dieses Workbook auch dir zur Verfügung gestellt. Wenn du Lust hast, dein Ikigai zu erkunden, dann findest du den Link dazu in den Shownotes. Und Ikigai ist ein fernöstliches Konzept zur Suche nach dem Sinn des Lebens. Und in meinem Learning Nummer 2 hatte ich einen Brückenschlag gewagt in die westliche Welt, denn in dem Buch wird auch gesprochen über die Logotherapie, die von Viktor Frankl entwickelt wurde. Das ist eine psychologische Therapieform, die besagt, dass die Suche nach dem Lebenssinn ein existenzieller Antreiber ist für den Menschen. Und jeder Mensch durchläuft in Lebensphasen manchmal gute und mal weniger gute Situationen und Phasen. Und ich habe mich zumindest wiedererkannt in der Beschreibung dessen, dass es Phasen gibt, in denen wir eine innere Leere spüren oder vielleicht auch eine Angst und Frustration. Und dass diese Leere, diese Frustration gegebenenfalls einfach nur die Sehnsucht birgt, nach einem erfüllteren Leben. Vielleicht musste alles so kommen, wie es jetzt gerade ist. Vielleicht fühlst du dich auch gerade irgendwie doof und gefangen in deiner Lebenssituation. Vielleicht musste das alles so kommen, damit du erkennen darfst, dass du dich sehnst nach einem erfüllteren Leben. Und wenn du Lust hast, einen ersten Schritt hinzugehen zu einem erfüllteren Leben, dann kann Ikigai halt ein mögliches Tool, eine Methode sein, die dir die Richtung weist, die dich vielleicht etwas mehr erfüllt als das, was du bisher tust. Und in meinem Learning Nummer 3 habe ich die Geschichte geteilt vom Sushi in der U-Bahn, das beste Sushi der Welt, welches von Michelin irgendwann mal dort ausgezeichnet wurde. Und da ging es um einen Papa und einen Sohn, der über 80 Jahre lang Sushi verkauft hat in Ginza, das ist eine U-Bahn-Station in Tokio. Und diese Bude hatte genau 10 Plätze an der Theke. Und auch als der Laden als das beste Sushi der Welt ausgezeichnet wurde, mit einem Michelin-Stern versehen wurde, haben Papa und Sohn überhaupt gar nichts geändert und sind nicht vielleicht auf den Zug aufgesprungen, der das ein oder andere Mal jetzt vielleicht auch in der westlichen Welt getrieben wird. Skalieren, 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 Filialen aufbauen, Kette drauf machen, Franchise, Riesen aufbauschen. Nein. Ja, das Ikigai besagt, einfach die Dinge zu tun, die man liebt. Und warum sollte ich etwas ändern, wenn ich im Kochen von Sushi für 10 Leute in den Flow komme? Und das war für mich nochmal ein willkommener Reminder, eine Erinnerung daran, dass auch ich als Selbstständiger den Weg als Ziel definieren darf und nicht jetzt irgendwie auf etwas hinarbeiten muss, was noch größer, schneller weitergeht. Und damit habe ich sie zusammengefasst, meine 3 Learnings. Und zum Abschluss habe ich aber noch einen kleinen Sidekick mitgebracht. Ich habe noch ein kleines Side-Learning, das wollte ich einfach mit dir noch teilen, weil ich den Namen so witzig fand. Und dieses Learning trägt nämlich den Namen Harahachibu. Und Harahachibu ist die asiatische Variante von FDH. FDH, falls du dich so ein bisschen mit Diät und Ernährung auseinandersetzt, dann wirst du vielleicht schon mal die FDH-Diät gehört haben, ist die Abkürzung für frisst die Hälfte. Ja, und Harahachibu ist davon die asiatische Variante und sagt, iss einfach 80%. Also hinter dem Konzept von Harahachibu steht, iss nur 80% oder ne, bis zu 80% deines Hungergefühls. Also, dass du nicht komplett zu 100% gesättigt bist, sondern nur zu 80%. Denn, und das jetzt kommt nämlich, das war für mich komplett neu, nicht Unterernährung, aber weniger zu essen, sich im kalorischen Defizit zu befinden, ist ein eindeutiger Faktor für Langlebigkeit. Also, Langlebigkeit wird ganz klar gefördert durch ein bisschen weniger essen, als man könnte. Also einfach das Dessert weglassen, kleinere Portionen zu dir nehmen. Und ich persönlich, ne, ich liebe eigentlich das Gefühl, auch mal so 110% den Magen gefüllt zu haben. Also präferiere ich auf jeden Fall im Vergleich zu 80%. Aber ja, derzeit befinde ich mich auch wieder in einer Phase des kalorischen Defizits und fühlte mich nochmal bestärkt in dieser momentanen Phase, ne, dass ich jetzt quasi nicht nur daran arbeite, abzunehmen, sondern dass ich parallel auch noch arbeite an einem langen Leben. Und das fand ich eigentlich wie nochmal teilenswert. Hara Hachibu. Ich hoffe, es war heute wieder ein bisschen was für dich drin. Ich danke dir sehr für deine Wertschätzung in Form von Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn du magst, sehr, sehr gerne in 14 Tagen wieder. Dann kommt die nächste Episode. Bis dahin alles, alles Liebe, eine gute Zeit, viel Leichtigkeit und Lebensfreude. Bis zum nächsten Mal.